Teil 7 von Verirrt in den Zeiten von Oswald Lewet, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 27. Kapitel. Am nächsten Tage zeigte mir mein Wirt und Ahnherr eine Geige. Sein florentinischer Gewährsmann habe sie ihm letztwillig vermacht als Gegengabe für einen Ballen feinsten Brabanterzeugs. Der Florentiner sei kürzlich verstorben, seine Erben übersendeten getreulich das Vermächtnis, soeben sei es eingetroffen. Aus dem Begleitbrief scheine hervor, dass ein sicherer Geronimo Amati aus Cremona die Geige gebaut. Das müsse ein gar tüchtiger Meister sein, denn drüben der Läubelfinger unterm Sebaldustor, der habe eine Viola da Gamba aus der nämlichen Werkstatt und lobe sie höchlich. Nun sei er, Matthäus Büttgemeister, des Fiedelstreichens unkund, habe nur zur Not gelernt, die Querpfeife zu traktieren. Wenn ich's verstünde und es mir Pläsier bereite, möge ich mich mit der Geige verlustieren. Mit freudiger Rührung griff ich nach dem edlen Instrument. Auch hier ein Wiedersehen. Auf dieser Geige hatte ich bisweilen als Kind gespielt, bis auch sie den Weg der Bilder, des Schmuckes und des andern Hausrats wanderte, ein Opfer unseres Verfalles. Von allen Künsten hatte ich am leidenschaftlichsten Musik gepflegt. Wenn man sich wunderte, dass ich, ein Forscher und ein Rechner, es in der schwärmerischsten der Künste zu solch ungewöhnlicher Vollendung brachte, so musste ich mich an Leibnizens Erklärung der Musik erinnern. Exercitium arithmeticae. Occultum nescientis se numerare animi. Eine geheime Rechenübung der Seele, die da zählet, ohne es zu wissen. Ich ging im Zimmer auf und ab und spielte Beethoven, Bach und Schumann und all die andern mir so teuern Meister, spielte, was das Abenteuer, was die Einsamkeit, das ferne, schmerzliche Gedenken, was die ungestümen Wünsche meines heißen Herzens forderten. Mit süßer Inbrunst gab ich mich den Tönen hin. Ach, sie waren ja das Einzige, was mir geblieben war aus meinem früheren Leben. Und aus der edlen Geige tönte es wie Totenklage, wie der Jammerruf verlorener Seelen, wie der Schmerzensschrei der Mutter, die ihr Kind beweint. Wie ich so geigend auf- und abschritt und achtlos einen Blick durchs Fenster warf, da sah ich unten auf der Straße einen ganzen Schwarm von Hörern, Hausmädchen, Dragonern, Häuslerinnen, Zunftgesellen, weißgelockte Greise, und immer neue Ankömmlinge gesellten sich hinzu, durch die Töne angelockt und durch das seltsame Schauspiel jener stummen Menge, die verzückten Angesichts nach oben blickte, gleichsam durch ein unsichtbares Licht geblendet. Hier ein paar Ratsschreiber, die Aktenrollen unterm Arm, da ein Obrister eines Reuterregimentes, der sacht vom Pferde steigt und, auf den Degenknauf gestützt, andächtig horcht. Auch eine Sänfte, die vorbeigetragen wird, hält an, und hinter ihrem leicht bewegten Vorhang sehe ich ein holdseliges Antlitz. Tiefes Schweigen herrscht, nur der Strahl des Brunnens auf dem Markte begleitete mein Spiel melodisch und bescheiden. Da standen sie und horchten, schweigend. Die harten Kriegsknechte starrten verlegen vor sich hin, mancher gab schüchtern mit der Hand den Takt und andere wiegten ihr Angesicht, glückselig und ergriffen, lächelnd. Wie ein altes, buntes Bildwerk lag's vor mir, und halb schmerzhaft fuhr mir's durch den Sinn. Nun könntest du diese betörten Kinder wie ein zweiter Rattenfänger mit dir führen in ihr Verderben. Übermächtig war die Wirkung, gleichsam, als ob vor einer Horde Wilder mitten in der Wüste ein Palast von nie geahnter Pracht erstünde, und mir blieb es unvergeßlich, wie die Kunst der lange heimgegangenen Meister, der Nachgeborenen, ihre urlängst abgeschiedenen Ahnen nun berückte. Wenn die Überklugen meinen, die Melodie sei zeitgebunden, hier ihre Widerlegung. Die Melodie ist ewig wie ein Schmerz und wie die Freude. Mir aber war es ein unsagbarer Trost zu sehen, wie der Geist durch die Jahrhunderte beglückend wirkt und Friede bringend. 28. Kapitel. Konradin zeigte mir seine Skizzen und Gemälde. Es waren glanzvolle Kunstwerke. Deutsche Tiefe und südliches Feuer verbanden sie zu nie geschauter Schönheit. Und diese überwältigende Fülle erlesener Meisterwerke hatte der göttergleiche Jüngling im Alter von kaum 23 Jahren zu Wege gebracht. Wo blieb denn nur sein Ruhm in der Geschichte? Sein Name hätte leuchten müssen, neben Leonardo, Raphael und Tizian, doch er starb unbekannt. Sein Name war vergessen, seine Werke sind vernichtet. Immer wieder wünschte er, das Lichtbild zu betrachten, das ich bei unserer ersten Begegnung vorgewiesen hatte. Auch ließ er sich von mir das Wesen der Fotografie auf das Genaueste erklären. Seither war er verzagt und düster. Vergebens hielt ich ihm entgegen, wie viele große Maler noch in der Zukunft schaffen würden, von Morillon und Goya bis Böcklin und Segantini, und daß auch in meinen Tagen die Malerei als eine edle Kunst mit unbegrenzten Möglichkeiten betrieben und bewundert werde. »Nein, ich verharr dabei«, entgegnete er immer wieder, »dass man mit dieser neuen Kunst jedwedes Malwerk überflüssig machen wird, als wie die unbekannten Kräfte, von denen ihr mir jüngst erzählet, mit denen ihr eure Wagen und eure Schiffe treibt, die Pferde und die Rinder überflüssig machen.« Im Stillen musste ich mich daran erinnern, dass auch in meiner Zeit Delacroix und Wirtz mit großem Ernst die Anschauung vertraten, die Fotografie, sofern man sie nur recht verwende, werde dereinst die Malerei verdrängen. 29. Kapitel. Des Neuen und des Seltsamen gab es genug zu sehen. Konradin war mein getreuer Wegweiser und Begleiter. Als wir einmal am Schulhause vorübergingen, heute, ich meine zu meiner Zeit, ist der Platz davor verbaut. Damals war es eine schöne baumbestandene Wiese. Da kamen gerade die Kinder aus der Schule. Neugierig blieben manche stehen, guckten mich an, das Fingerchen im Mund, und tuschelten, halb naseweiß, halb furchtsam. Als ich sie so vorübertrippeln sah, die Rotznäschen, die Pausbäcklein, die Schiefertafel mit dem vorwitzigen Schwamm im Ranzen, die einen haschend und die andern schmollend und andere wieder plappernd und manche still vor sich summend, da hielt ich mitten im Gespräche inne und starrte sie an. Verhaltenes Weinen schnürte mir die Kehle zu, und stärker als mein Wille erschütterte mich jähes Schluchzen. An einen Baum geschmiegt weinte ich unaufhaltsam, wortlos, hilflos, fassungslos, so daß die Kindlein stehen blieben und mich fragend mitleidig betrachteten. »Was habt ihr denn, Erasmus?« fragte mich Konradin. »So fasst euch doch! Seid ihr ein Mann? Was soll denn dies gehaben?« Und er, der sanfte, gütige, wollte schier ungehalten werden bei diesem unverständlichen Wehklagen. »Ach, Konradin, wie soll ich denn nicht weinen beim Anblick dieser Kinder? An ihre Gräber muß ich mich erinnern, an ihre längst verfallenen Totenkreuze, über die ich drüben auf dem Kirchhof so oft gestrauchelt bin.« 30. Kapitel. Wenn wir eine unbekannte Gegend, eine fremde Stadt auf einer Wanderschaft betreten, so ist es erst die Landschaft, welche wir betrachten, die Gebäude, dann die Menschen. Ihnen treten wir beziehungslos entgegen. Die schweren Ketten, die uns sonst stets an sie fesseln, Liebe und Hass, Ehrgeiz und Missgunst, an denen wir all unsere Tage so hart zu tragen haben, sie drücken nicht, sie fehlen. Daher das köstlich Unbeschwerte jeder Wanderschaft. Beziehungslos den Menschen gegenübertreten, wie von einem fremden Stern auf dieses irdische Getriebe hinabzuschauen, wie oft, wie sehnlich hatte ich danach verlangt, wenn ich mich vor der Kümmernis des Alltags und vor der Niedertracht der Menschen vergeblich flüchtete. Nun war es mir beschieden. Durch die geheimnisvolle Kraft des bloßen Wunsches, durch ein Wunder oder durch mein eigenes Werk, das mir entglitten war, sobald es sich erfüllte, aber so wie für den Wanderer, wenn er Fuß fasst, wenn er sich einlässt in das Tun der Menschen, die unschuldvolle Landschaft gleichsam zurücktritt, aus einem Bild zum Rahmen wird, so verblaßte mir allgemach der märchenhafte Schimmer, der über allen Dingen lag. Die Schwerkraft der Wirklichkeit begann zu wirken, Die Wanderung wurde zum Verweilen, es kam die Notdurft des Alltäglichen zu Worte. Die paar Münzen, die ich bei mir führte, konnten nicht mehr lange reichen, und die Gastfreundschaft meines Ahnen durfte ich doch nicht ins Ungemessene missbrauchen, auch war es nicht meine Art, die Hände müßig in den Schoß zu legen. Und was gab es da noch alles zu vollbringen? Hinter der Drehbank auf dem Amboss verfertigten sie mühevoll und langsam, was wir mit einem Griffe unserer Maschinen zu Wege bringen. Die Kraft des Dampfes, die Elektrizität war unbekannt. Brauche ich es erst zu schildern? In jedem Schulbuch steht's geschrieben, Handwerk, Zunftgeist. Mit einem Meer von Licht und Kraft wollte ich dies dürre Brachland überfluten. 10 Klafter Erdreich brauchte ich dazu, ein Heim und eine Werkstatt. Hier wollte ich alle meine Wunderwerke schaffen, durch sie das Angesicht der Welt verändern und mich zu ihrem Herrn machen. Draußen vor den Toren, unfern der Stadt, besaß Matthäus Büttgemeister eine Jägerhütte. Sie war vor Jahren gänzlich ausgeplündert worden und stand nun leer, denn niemand wagte, das schützende Weichbild der Stadt zu verlassen. Das Häuschen überließ er mir. Es war auf einer Anhöhe gelegen, und von hier aus überschaute man die ganze Stadt. Ein Bach ergoss sich längs des Hügels. Es war nicht schwer, durch eine Schleuse sein Gefälle zu verstärken und den also erzeugten Wasserfall zum Antriebe eines kleinen Kraftwerks zu verwenden. Ein Stacheldraht mit hochgespanntem Strom geladen sollte dieses Haus zu einer Festung machen. Hatte ich erst einmal Elektrizität, so war ich unbezwinglich. Konradin, so war mein Wunsch, sollte in dem neuen Heime mein Gefährte sein. Hier in der Einsamkeit würde seine Kunst sich doppelt wunderbar entfalten. Doch er nahm mein Angebot nur mit Zögern an. »Trübe Ahnung drückt mich, teurer Freund. Immer muß ich fürchten, dass euer Wissen Unheil bringe über euch und über mich. Wenn's euch nun schon einmal in Gottes Rat beschieden ist, in unserer Zeit zu leben, so lebt mit uns und lebt gleich uns, mit unseren Wünschen, unserem Können. Bescheidet euch. Bedenkt doch den Hass, den Neid und die Ungläubigkeit, die euer vorzeitiges Wissen, wenn ihr es preisgebt, bei unserem Volk erwecken wird. Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Aber ich weiß, ihr werdet es nicht können lassen, eure Kunst, eure Maschinen, und das wird Unheil bringen. Wenn's Gottes Ratschluss ist, dass ich in dieser Zeit hier lebe, so kann es auch nicht gegen seinen Willen sein, dass ich als der Mensch weiterlebe, der ich bin, mit meinem Wissen, meinem Streben. Oder ist's auch gegen Gottes Wille, wenn ein Schiffbrüchiger, der zu Kannibalen verschlagen wird, nicht Menschenfleisch frisst und weiter sein Gewerbe nützt, sein Fernrohr und den Kompass statt Pfeil und Bogen und des freien Auges? Und wenn es gegen Gottes Wille ist, dann wird er's zu verhindern wissen. Ach, spreche doch nicht so, er fordert damit Gott heraus. Dass doch alle, die mir gut sind, sich vor meinem Wissen fürchten. Meine Mutter, der vor meiner eigenen Erfindung bangte, und nun ihr. Immer wieder diese kleinmütige Angst vor Neuerung und Fortschritt, die das Licht flieht, weil sie seine Flamme fürchtet. Aber mich soll es nicht schrecken. Hier in dieser blutbefleckten Wüstenei will ich das Panier des 20. Jahrhunderts hissen. Ich will das Licht der Wissenschaft noch ungeborener Geschlechter bringen. Ich will es bringen. Und solltet ihr daran verbrennen, schloss Konradin in düstrem Sinnen. 31. Kapitel. Was ich zur Herstellung der Dynamomaschine brauchte, ließ ich bei den Handwerkern der Stadt anfertigen, jedes Stück bei einem anderen, so daß keiner um den Zweck des Ganzen wußte. Solange die Fertigstellung alles dessen, der Hausgeräte und des Stauwerks in dem Bache währte, verweilte ich im Hause meines Ahnherrn, ehrgeizige Träume träumend, wartend und betrachtend. Agathe suchte ich. Ihre Hoffnung lockte. Wenn all meine Träume Wahrheit wurden, warum just dieser nicht? Ich suchte sie des Morgens in der Kirche, bald in den Laubengängen bei den Zünften, bald vor dem Stadttor, auf der Wiese, wo sich abendlich das junge Volk zu sammeln pflegte, und wenn es Nacht war, strich ich durch die stillen Straßen, und wo ein später Lichtschein glänzte, starrte ich empor, und wo aus dunklen Fenstern trauliches Gespräch ertönte, blieb ich stehen und lauschte. bis mich der hallend gleichförmige Schritt der Scharwache verscheuchte. Einmal, als ich an einem strahlend heißen Nachmittag nach Hause kam und durch die gute Stube ging, da sah ich auf dem Fensterborde neben dem Spitzglas mit den Nelken, die auf dem Bildnis meines Ahnherrn abgebildet sind, ein Briefchen liegen. Halb entfaltet war es, so daß die Schriftzüge undeutlich sichtbar waren. Ich weiß nicht, wie es kam, daß in dem weiten, schönen Raume meine Blicke just durch jenes grobe Blatt Papier gefesselt wurden. War's Zufall? War's der Sonnenstrahl, der es umspielte? Und ich weiß auch nicht, sah ich nicht deutlich? War's die allzu lange Keuschheit, die mich täuschte und verwirrte? Das Blut floß mir zu Herzen, als ich näher blickte. Es war Agathes Schrift auf jenem Blatte. Aber war's denn Täuschung? Sah ich nicht ganz deutlich, wie da geschrieben stand, beschließlichen in Treven? Agathes Handschrift war's, nur ungefüge und verschnörkelt wie die Sprache. Schon schritt ich näher, schon wollte ich den Brief ergreifen und entfalten, da trat Matthäus Büttgemeister ein. Er sah um sich, betrachtete mich einen Augenblick lang misstrauisch und finster, dann griff er nach dem Briefe und barg ihn in dem Wams mit einer hastig zärtlichen Gebärde. Und wiederum ein andern Mal, als ich in meiner Stube las, hörte ich im Garten unten Schritte und Gespräch. Das war nichts Seltenes, und dennoch trieb's mich diesmal an das Fenster. Da sah ich meinen Ahnen in zärtliches Gespräch vertieft mit einem jungen Mädchen, das er im Arme hielt. Eben treten sie ins Haus, so daß ich nur die feine Wange, den edlen Hals und noch das köstlich widerspenstige Gelock im Nacken mit einem raschen Blick erhaschen kann. Doch war das nicht genug. War's nicht Agathe, die ich da vor mir sah? Mein Herz erzitterte in süßem Schrecken, ich stöhnte auf in sehnsüchtiger Freude und in bangem Zweifel, ob sie's wohl sei und wenn sie's wäre, ob sie noch mein sei. O Dante, Ariost, Petrarca, ihr habet euren Geliebten Unsterblichkeit geschafft, doch die gewaltige Monstanz leidender Liebe durch die Jahrhunderte zu tragen. Wer hat es je gewagt, wer hat es je vollbracht vor mir? Ende von Teil 7, gelesen von crowwings.com.